unterscheidet nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, Ausgabe 16, die Post-WM-Ausgabe mit dem Fast-Weltmeister Jonas.
Hallo Sascha, hallo liebe Gegenpressing-Freunde, Donnerstagabend, Gegenpressing-Zeit. Ich bin ein bisschen heiß, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch während der WM gedacht, eigentlich hätte man viel anders gehabt. Wir sind heute eigentlich gar nicht so WM-lastig, wie ich gedacht habe. Ist auch nicht unser Anspruch, irgendwie top aktuell hier Berichterstattung zu machen. Aber ein bisschen was wird schon eine Rolle spielen. Was ist dein WM-Fazit?
Ja, ich bin dabei Gianni Infantino, wie immer die beste WM aller Zeiten der Welt. In Katar nächstes Jahr, in 4 Jahren, wird es noch viel, viel besser, noch geiler. Was soll ich sagen? Nee, ich fand es niveautechnisch, muss ich sagen, relativ schwach, so im Gesamtblick. Aber ja, mein vorheriger Tipp Frankreich hat sich dann bestätigt, also alles gut.
Hattest du die als Weltmeister?
Ja, hatte ich. Ah. Bei unserem Tippspiel als Weltmeister 3 Bonuspunkte nochmal gesichert.
Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich bin ja noch unseren Hörern die Auflösung des Tippspiels, meines Tippspiel-Experiments schuldig. Mein Tippspiel-Experiment war ja, beziehungsweise ich bin mit der These hingegangen, dass man keine Ahnung vom Tippen haben muss und trotzdem relativ weit vorne landen kann bei Tippspielen und habe deshalb gewürfelt in sämtlichen Tipprunden. Muss aber sagen, meine These hat sich nicht bestätigt, weil ich eigentlich in allen Tipprunden ziemlich weit hinten war. Also ziemlich weit hinten bis letzter. Von daher, naja, also. Aber ich habe es auch ein bisschen falsch angestellt, weil ich mit von 1 bis 6 gewürfelt habe und es selten vorkommt, dass mal 6 Tore fallen. Naja, also ich kann es euch nicht empfehlen. Ja,
Ich erwarte eigentlich schon dann bei unserem nächsten Bundesliga-Tippspiel, dass du da das dann mal eine ganze Saison durchziehst, um vielleicht ein bisschen größere Streuung zu haben.
Ja, also den
größeren Aussagewert.
Du hast die Grundgesamtheit wird dann größer.
Ja, genau.
Ja, also ich weiß nicht. Also da ich ja unser Bundesliga-Tippspiel sensationell gewonnen habe, zum ersten Mal dieses Jahr, dachte ich mal, es wäre Zeit für was Neues, aber irgendwie hat es dann am Schluss doch keinen Spaß gemacht. Dann wollte ich noch mich schnell bedanken. Wir haben tatsächlich Rückmeldungen bekommen zu der vergangenen Folge und den Handballberichten, die offensichtlich auf große Zustimmung und große Belustigung gestoßen sind. Wie bei uns übrigens auch. Von daher danke für die Rückmeldungen. Wir haben uns ebenfalls bepisst vor Lachen. Vielleicht können wir sowas in Zukunft mal wieder einbauen, aber das geht leider nicht auf Knopfdruck. Hab auch gar nicht geschaut, ob es...
Ja, ich denke aber mal schon, wenn es was Neues gibt, dass du uns da sicherlich auf dem Laufenden hältst.
Ja, ich muss gestehen, ich habe nicht geschaut vor der Sendung jetzt, ob es neue Berichte gibt, aber ich glaube, dass auch der Handball sich in der Sommerpause befindet. Ja, müsst mal schauen. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Zum Thema WM habe ich noch eine schöne Nachricht. Habe ich dir eigentlich dieses Video geschickt des kroatischen Fans unter meinem Schlafzimmer?
Ja, natürlich.
Ich muss auch sagen, deswegen, also für mich hat sich's am Sonntag auch überhaupt nicht wie WM-Finale angefühlt, was auch, glaube ich, zu großen Teilen damit zusammenhing, dass es einfach am Sonntag um 17 Uhr schon war. Kam da irgendwie nicht so richtig Finalstimmung auf. Und trotzdem waren meine Sympathien klar verteilt, und zwar für Frankreich. Nicht, weil ich Frankreich so toll fand oder die Mannschaft so toll fand, sondern weil ich gegenüber meines Schlafzimmers befindet sich eine Kneipe in kroatischer Hand und dort wurden auch fleißig WM-Spiele geguckt. Und bei Siegen, die ja dann doch des Öfteren stattfanden und vor allem bei knappen Siegen, die es auch des Öfteren stattfanden in der K.O.-Phase mit Elfmeterschießen und Ähnlichem, wurde es dann doch mal laut und länger laut und da hat dann der Schlaf ein bisschen gelitten. Ich habe es ihnen natürlich gegönnt, aber es war trotzdem anstrengend. Und unter anderem ist nach dem Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Dänemark hat ein Einzelner, der es vor Spannung nicht ausgehalten hat, in der Kneipe, hat auf der Straße geguckt, durch das Fenster rein auf den Fernseher und hat dann nach dem Sieg drei kleine schreiende Runden gedreht, laufend, und hat dann einfach zwei Bengalos angezündet und auf der, und auf der Straße zu lauten Irwatska Schreien zwei Bengalos gefuchtelt. Ja, war sehr schön.
Warum nicht?
Warum nicht? Und um das Thema WM zumindest von meiner Seite erstmal abzuschließen, habe ich noch einen Video- bzw. Filmtipp für alle Gegenpressing-Hörer. Wer von euch Netflix-Abonnent ist, der kann sich die Doku Les Bleus anschauen. Da geht es um die französische Nationalmannschaft der letzten 20 Jahre. Und das ist eigentlich kein reiner Sportfilm, sondern eher so ein gesellschaftlich-politischer Film, weil es darum geht, wie Politik und Fußball in Frankreich da immer zusammen eine Rolle gespielt haben und wie sich das gegenseitig bedingt hat und auch die Stimmung im Land beeinflusst hat. Sehr, sehr sehenswert, kann ich nur empfehlen. Ja. Das war's eigentlich so von mir vorab.
Ja, da unsere Vorab-Sachen ja immer länger werden, ich habe mir auch drei Sachen rausgeschrieben. Ich habe es dir schon angedroht. Zum allererst möchte ich ganz herzlich einem der, ja, ich möchte schon sagen, größten Bundesligaspieler der letzten Jahre zum Geburtstag gratulieren. Er wird heute 33. Heute am 19.07. Nee, meinen wir dann wohl nicht. Tobias Werner. Herzlichen Glückwunsch.
Ah, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich dachte, du meinst Ailton, der hat doch jetzt auch gestern oder heute Geburtstag.
Oh, das ist eine gute Frage. Nee, ich meine Tobi Werner. Was,
wo ist er denn jetzt? Ist er dann nach Nürnberg gegangen oder so?
Nee, der
Toni Ailton hat heute Geburtstag. Wird 45,
auch dahin.
Wird 45 Jahre. Toni, alles Gute. Wenn wir dich mal wieder treffen, trink mal wieder eins. Okay, wir haben keins zusammen getrunken. Wir haben nur ein Bild gemacht, aber...
Ein Bier de Brasilian.
Champagne, Wein, Bier Brasilian. Heute muss Marc alle. Marc alle.
Alle, alle, alle. Ja, nee, super. Dann auch, Toni, alles Gute. Bis zum nächsten Traditionsturnier.
Jo.
Ja, dann mal wieder was aus der Rubrik Podcast, Gegenpressing-Podcast-Hörer wissen mehr, können sich jetzt schon den Vorsprung für die neue Zweitligasaison sichern. Also ein Aufstiegsplatz ist vergeben, fest. Nächste Saison dürfen wir in der ersten Bundesliga, also übernächste Saison, dann dürfen wir in der ersten Bundesliga Arminia Bielefeld begrüßen.
Bravo.
Herzlichen Glückwunsch schon mal nach Bielefeld. Bravo. Auf die Alm.
Bravo.
Ist natürlich die Frage, warum?
Weil sie geil sind.
Ganz weil sie geil sind und weil sie ihr letztes Auswärtsspiel am 33. Spieltag in Sandhausen haben. Und wie wir in den letzten beiden Jahren gelernt haben, die Mannschaft, die ihr letztes Auswärtsspiel in Sandhausen hat, steigt dann auch da auf. Hannover und Nürnberg lässt grüßen. Daher bei dem Wettanbieter eurer Wahl ruhig mal einen Zehner setzen. Ich werde es auf jeden Fall tun.
Ja.
Und Sandhausen kann dann das Stadion wieder renovieren. Nach der Aufstiegsfeier.
Wir hatten ja schon mal geschaut, aber da ging es jetzt ja nur drum um direkt Meisterschaft. Was war da die Quote? Ich weiß es nicht mehr, was habe ich geschrieben? 20?
Eine 20er. War eine 20er Quote.
Da sieht man schon, also eigentlich müsste sie ja laut, also müsste sie eigentlich nach Menschengedenken, müsste die ja deutlich höher sein, die Quote auf Meisterschaft. Aber da sieht man schon, das wurde schon wahrscheinlich eingerechnet, die Sandhausen, die Causa Sandhausen. Und natürlich, dass diese Saison, bin ich felsenfest davon überzeugt, KS32 seinen endgültigen Durchbruch haben wird. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, und aber nur wegen des guten Fitnessbetreuers.
Ja. KS32, für alle, die es nicht wissen, A, shame on you, und B, es handelt sich hierbei um Keanu Staude mit der Nummer 32, wahrscheinlich eines der größten deutschen Talente im Fußball, die wir haben, aber die so ein bisschen unterm Radar schwebt. Ich glaube an den großen Durchbruch, bin Fan, bin ganz großer Fan.
Der ersten Stunde?
Der ersten Stunde, tatsächlich. Und bin mir auch ganz, ganz sicher, dass der seinen Durchbruch schaffen wird. Zumal ich auch nicht ganz uneigennützig mir schon vor einigen Monaten die Domain ks32.de gesichert habe. Und dann natürlich meistbietend gerne auch die wieder an den Mann bringen würde. Aber Da bin ich mal gespannt, wann er sich meldet. Keanu, ruf einfach an.
Call me. Ja, und dann habe ich zum Schluss noch einen Tipp für alle Hannoveraner Schlachtenbummler. Es ist wieder soweit, der Sportbuzzer Cup ist in vollem Gange.
Wer kennt ihn nicht?
Wer es nicht weiß, das ist die inoffizielle Hannoveraner Fußball-Stadtmeisterschaft der Seniorenteams. Und der Gewinner bekommt ein Testspiel gegen 96 im altehrwürdigen Eilenriedenstadion.
Ui.
Also was will man eigentlich mehr?
Und wer ist die Heimmannschaft vom Eilenriedstadion?
Hannover 2.
Also ist quasi so das Stadion Rote Erde von Hannover.
Sozusagen, ja. Und der Sportbuzzer Cup, da kann sich jeder Verein aus Hannover anmelden. Und dann spielen in der ersten Runde die 22 klassenniedrigsten Teams, jeweils in Dreiergruppen und einer Vierergruppe, jeder gegen jeden, einmal 45 Minuten und die jeweiligen Gruppenersten kommen dann weiter. Die Runde ist jetzt durch, war ich am Dienstag bei den Sportfreunden Ricklingen zu Gast im Beke-Stadion.
Okay.
Sehr schöne Veranstaltung. Jetzt von Freitag bis Sonntag findet die zweite Runde statt.
Darf ich kurz noch fragen, mit wie viel, also wie muss man sich das vorstellen, wie viele Zuschauer waren dann wie hieß das Stadion?
Im Beke-Stadion.
Im Beke-Stadion. Also mehr als 20?
Vielleicht vielleicht 50.
Oh, aber es war ja auch die erste Runde. Ist es quasi so eine Art Nations League für Hannover?
Ja, richtig. Also wie gesagt, es wird tituliert als inoffizielle Stadtmeisterschaft. In der zweiten Runde kommen dann auch die vermeintlichen Top-Teams Hannoveraner Sportclub und Arminia Hannover mit dazu, die beiden Oberligisten. Da sind dann die besten 18 Mannschaften in 6 Dreiergruppen. Modus der gleiche wie in der ersten Runde, sprich einmal 45 Minuten und die Gruppenersten kommen weiter. Dann ist nächste Woche Donnerstag am 26.
Wie lange geht es denn bitte?
Ja, es geht ein bisschen. Da sind die Top 6, 2 Dreiergruppen. Auch wieder, also. Da kommen die beiden Ersten weiter ins Finale und nächsten Samstag um 17 Uhr auf der Anlage von Niedersachsen-Döhren an der Schützenallee 10, ja, das große Finale, da werde ich ziemlich sicher auch anzutreffen sein, genauso wie am Samstag bei einem der Zweitrunden-Gruppenphasen und ich nehme auch an, bei einem der Top-6-Gruppenphasen nächsten Donnerstag werde ich auch sein.
Also ich gestehe, ich bin beim Modus komplett raus, ist mir auch egal. Aber hört sich auf jeden Fall spannend an. Was ich besonders witzig finde, dass es heißt inoffizielle Hannoveraner Stadtmeisterschaft, aber der Gewinner darf dann erst gegen 96 spielen.
Ja. Ja, man muss sagen, es gab schon eine faustdicke Überraschung, möchte ich sagen. In der vierten Kreisklasse beheimatete FC Hannover Stars hat sich in seiner Dreiergruppe durchgesetzt gegen zwei höhere Teams. Also gab schon die erste faustdicke Überraschung.
Ja, und ist da mit mehr zu rechnen? Also ist es ein Geheimfavorit? Oder wer wird deiner Meinung nach für eine Überraschung sorgen?
Ja, also mein Überraschungsverein, der TSV Kirchrode, ist leider am Dienstag im Beke-Stadion schon als Gruppenletzter ausgeschieden.
Oh!
Also habe ich wieder meinen geballten Sachverstand.
Grüße nach Kirchrode. Kopf hoch.
Ich sag mal, wer jetzt noch heiß gehandelt wird als Geheimfavorit, ist der Sportverein der Polizei Hannover.
Aha.
Sich auch souverän in der Gruppe durchgesetzt. Aber die Hannover Stars, meine ich, wenn ich es richtig gesehen habe, spielen jetzt in der nächsten Runde gegen Arminia als Oberligist. Und ich glaube, da wird die Reise dann zu Ende sein.
Ja, schade. Es gibt dann doch noch kleine, auch in Hannover. Es gibt noch kleine. Da ist die Fußballwelt noch in Ordnung.
Leider ja, das sieht man auch schon an der Auslosung für die erste Runde, die war stilecht auf dem Hannoveraner Schützenfest im Zelt.
Richtig, klar.
So wie sich das gehört.
Das ist Tradition. Da wird die Fahne der Tradition noch hochgehalten. Also schönes Turnier. Können wir dann in der kommenden Folge, kannst du ja dann über das Finale berichten. Und
ja, auf jeden Fall.
Dann können wir das noch weiterverfolgen. Jonas, wir kommen zum Kultspieler. Da habe ich heute einen mitgebracht und ich sag gleich mal, es könnte sein, dass du ihn relativ zügig errätst. Könnte auch sein, dass du nicht zügig errätst, aber auf jeden Fall ist eigentlich das Lustigste daran, was der, nee, nicht was er heute macht, sondern was er bis heute nach seiner aktiven Karriere gemacht hat. Und ich sag mal so, es gibt auch Überschneidungen zu unserer jüngsten Fußballgeschichte, Fußballfangeschichte. Aber lass dich mal insoweit überraschen. Ja, der Kultspieler ist am 19. Juli, ach, oh, der hat heute Geburtstag, hey, das habe ich gar nicht gesehen.
Auch schon mal noch unbekannterweise herzlichen Glückwunsch.
Gut, ich meine, dann habe ich es ja eigentlich vorhin schon verraten. nein, der Kultspieler hat tatsächlich heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Nachher noch, auch per Namen. Am 19. Juli 74 in Kiel geboren und hat auch, es ist relativ klein, 1,70, hat auch im Mittelfeld gespielt und eher am Ende seiner Karriere auch dann im Sturm und ist in Kiel geboren, hat auch bei den Junioren von Eintracht Kiel das Fußballspielen erlernt und ist dann 1989 zu den Störchen gewechselt nach Kiel, wurde abgeworben von den Störchen. Und bei den Störchen hat es aber nicht den Sprung in die Profimannschaft geschafft, beziehungsweise man weiß nicht, ob er es nicht geschafft hat. Mutmaßlich wollte er das auch gar nicht, denn er ist dann als erste Profistation zum Hamburger SV gewechselt, bei dem er auch von 1991 bis 96 ganze 5 Jahre verbracht hat. Man muss aber dazu sagen, in diesen 5 Jahren hat er sensationelle 13 Spiele gemacht, wo ich mich dann schon frage, wie man 5 Jahre bei einem Verein aushält, wo man nur 13 Spiele macht. Aber gut, sei es drum.
Frag bei Marco Reus nach, also gut. Probleme machbar.
Ja. Dann ist er aber 96 hat er sich doch entschieden, den Hamburger SV zu verlassen und ist auf die spanische Insel Mallorca gewechselt, um beim dortigen RCD Mallorca anzuheuern, der damals in der zweiten spanischen Liga gekickt hat. Und hat dann doch in 48 Spielen 18 Tore gemacht und hat die damit quasi in die Primera Division geführt. Aber das war ihm dann irgendwie nicht genug und hat gedacht, komm, da brauche ich ein neues Abenteuer und gehe zurück nach Deutschland zu TB Berlin. Und zu TB Berlin ist er dann gegangen, wo er unter dem Trainer, manche einen mag er was sagen, Hermann Gerland.
Winfried Schäfer,
Hermann Gerland. Nein, Hermann Gerland ist er zurück und hat mit 15 Toren dann dafür gesorgt, dass TB Berlin von ungeschlagen Nordost-Regionalligameister wurde und in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Was schon zeigt, von Mallorca, Primera Division Aufstieg, zurück zu Regionalliga Nordost, ist es ein kleiner Sprung, beziehungsweise eigentlich ein großer Sprung, aber ein großer Abstieg. Und genau, bei TB Berlin war er dann bis 2000 3 Jahre lang und hat immerhin 79 Spiele und 18 Tore gemacht. Hast du schon eine Ahnung?
Nee, muss ich ehrlich sagen, noch gar nichts.
Muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch nicht gehabt. Jetzt kommen wir zu seiner wahrscheinlich bekanntesten Station, denn danach ist er zur Spielvereinigung Unterhaching gewechselt und ist da 5 Jahre geblieben und hat da stolze 60 Tore in 117 Spielen geschossen, was dann doch eine sehr, sehr gute Quote ist, würde ich sagen. Und das wurde belohnt mit einem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er aber nur 1 Jahr geblieben ist. Und dann ging's zur TSG Hoffenheim, die damals noch in der Regionalliga, glaube ich, spielte. Und genau, bei Hoffenheim hat er auch gut genetzt und hat in 2 Jahren, in 66 Spielen, 25 Tore gemacht. Und dann ging's nochmal zurück zu der Spielvereinigung Unterhaching und dort hat er dann seine Karriere mehr oder weniger beendet, beziehungsweise unterbrochen. Bis 2015, nämlich 6 Jahre später, hat er beim TSV Mosach 41-jährig noch einmal ein paar Spielchen als Spielertrainer gemacht. 10. Weißt du, wer es ist?
Ich habe eine Vermutung. Also, ich habe heute 2, aber auf den einen passt besser. Francisco Copado?
Francisco Copado stimmt.
Bam!
Ja, ich wollte als nächstes noch sagen, dass es ein bisschen unfair ist, weil er seine Glanzzeit eigentlich in den 2000ern hatte, aber natürlich doch deutlich in den 90ern schon aktiv war.
Kriterium absolut erfüllt.
Und mein nächster Punkt wäre noch gewesen, er ist der Schwager von Hasan Salihamidžić.
Das hätte ich gewusst, das hat neulich in irgendeinem Sky-Vorbericht oder so, habe ich das mal so am Rande mitbekommen. Das hätte ich tatsächlich auf dem Schirm gehabt.
Dann bin ich aber froh, dass ich das nicht am Anfang schon gesagt habe, weil das wollte ich eigentlich, habe es jetzt aber vergessen, weil dann hättest du es wahrscheinlich gleich gewusst.
Ja, das stimmt. Also irritiert mich ja mehrere Sachen irritiert. Also Kiel geboren, gut, hätte jetzt nicht auf dem Schirm, der hätte es jetzt aber auch in München gesagt hättest oder so.
Ja, eben.
Aber Hamburg, Mallorca und TB. Also bei mir kam es dann erst mit der Verbindung unter Haching Frankfurt, wo ich Ahnung bekommen habe.
Und Hoffenheim dann halt noch. Ja. Aber dass der bei Hamburg, also wirklich 5 Jahre war und dann zu Mallorca, schießt die in die Primera Division und wechselt dann in die Regionalliga Nordost zu TB Berlin.
Ja, das war doch bei TB damals auch so eine Zeit, die hatten doch auch so einen ganz unseriösen Investor. Irgend so eine
Hermann Gerland.
Irgend so eine, auch sowas deutsche Vermögensberatungsmäßig. Irgend so eine.
Ah, okay.
Ja, sowas Unseriöses. Und ich weiß nämlich, da war irgendwann, auch wenn ich es richtig im Kopf noch habe, Wim Schäfer auch nochmal Trainer. Und da hat unter anderem auch Bruno Akrapovic gespielt.
Ah, der Lockenbruno.
Weil die sind dann nicht sogar ein Jahr sogar in die Zweitliga aufgestiegen, das weiß ich nicht mehr, aber die hatten auch so einen Typen, der da Kohle reingepumpt
hat. Ja,
deswegen ist der vermutlich dahin.
Habe ich ja gesagt, also in der Saison, als Copado hingewechselt ist, da gab es ja noch die dritte Liga noch nicht. Und dann sind sie in die zweite Liga aufgestiegen.
Genau. Und dann hat sich der Investor irgendwann zurückgezogen, ist vermutlich pleite gegangen oder so, und dann sind die ja auch ganz schnell wieder verschwunden.
Ja.
Spielen heute in der Oberliga übrigens.
TB Berlin.
Ja.
Ah, okay. Ja, habe ich den Weg jetzt nicht mehr so verfolgt. Genau. Was macht Francisco Copado heute? Weißt du es?
Ja, gut. Also wenn es nach unserer Logik weitergeht, sei entweder Spielerberater, hat eine Fußballschule.
Nee.
Das wären meine, oder ist Trainer irgendwo.
Ja, also ich fange mal an nach der aktiven Karriere. Er ist tatsächlich kurz nach Karriereende in Unterhaching 2009. Dann im März 2010 ist er sportlicher Leiter von Unterhaching geworden. Da gab es wohl aber irgendwie ein bisschen Knatsch und dann ist er zurückgetreten. Lustigerweise ist er aber mit der Tochter des Mäzens von Unterhaching verheiratet, schon seit längerem, hat auch 2 Kinder. Also ist da irgendwie, hat sich da in den Verein so ein bisschen reingebumst.
Wer ist da der Mäzen? Manfred Schwan.
Nee, warte, der Mäzen heißt Anton Schrobenhauser.
Ah, okay. Weil der Schwabel ist da, glaube ich, Präsident oder so.
Ja, der Schwabel ist, glaube ich, Präsident, genau. Aber Anton Schrobenhauser, ja. Ehemaliger deutscher Fußball-Torhüter. Unter anderem bei uns. Der hat lange bei uns auch gespielt.
Ja, Schande auf dein Haupt, dass du das nicht weißt. Ja. Dann, ne?
Auf jeden Fall ist es wohl der Mäzen und mit dessen Tochter ist Copado verheiratet. Genau, und dann gab es da irgendwie halt Knatsch, dann ist er zurückgetreten. Und 2014 war er dann Co-Trainer der Profimannschaft und der damalige Cheftrainer war
keine Ahnung.
Christian Ziege.
Wow. Da muss denen aber wirklich schlecht gegangen sein.
Ja, und da hat es geklingelt, als ich das gelesen habe, hat es geklingelt, Ziege, und der war auch da ja nicht lange, aber ich dachte, das wäre wesentlich früher gewesen. Offensichtlich nicht.
Ich habe den Ziegel ehrlicherweise nur beim DFB auf dem Schirm als Nachwuchstrainer, was er da macht.
Fun Fact, Christian Ziegel war Anfang dieses Jahres in Thailand Trainer bei einem thailändischen Erstligisten ganze 6 Wochen.
Ja gut, dann war der Jahresurlaub verbraucht.
Ne? Ja, nee, die haben dann nachdem der Vertrag aufgekündigt wurde, haben sie noch eine Woche Urlaub gemacht, er und die Pia, seine Frau.
Noch gesehen. Ist auf Instagram verfolgt?
Nee, habe ich gelesen, in traditionellen Medien.
Ja, in der Bild der Frau oder was?
Sag mal.
in der Freizeit mit ihm, wollte ich natürlich sagen.
Du Arschloch. So, genau, also Christian Ziege. Und dann ist Christian Ziege ein Jahr später zurückgetreten und mit ihm dann auch Copado. Und ja, zwischendrin hat er dann nochmal die ein oder andere Station als Trainer gehabt. Unter anderem bei Mosach, habe ich ja schon gesagt. Da war er dann Spielertrainer für ganze 10 Spiele, in denen er übrigens aber 5-mal genetzt hat. Dann war er für ungefähr, weiß ich nicht, eine Handvoll Spiele Trainer beim FC Gundelfingen, das ist irgendwo in Bayern. Und jetzt kommen wir dazu, nämlich bei Gundelfingen hat er eine Ausstiegsklausel und Gundelfingen, warte, ich muss gucken, in welcher Liga, Bayernliga Süd, Aufsteiger in die Bayernliga Süd, da hatte er eine, war Spielertrainer, hatte eine Ausstiegsklausel, mit der er nach 9 Spieltagen zu Teutonia Watzenborn wechseln konnte in die Hessenliga.
In die Hessenliga, kenne ich, Teutonia Watzenborn.
Beziehungsweise in die Regionalliga Süd waren die damals noch. Die sind von der Hessenliga gerade in die Regionalliga Süd damals aufgestiegen. Und da durfte er dank Ausstiegsklausel hinwechseln. Und wir wissen ja alle, nach Watzenborn fährt man auch gerne mal im Auto, wenn man schon ein paar Halbe drin hat.
Ja, das ist ja die Frage auch gar nicht.
So. Und jetzt kommt noch ein viel funnierer Funfact. Teutonia Watzenborn gibt's ja gar nicht mehr. Ja, das trifft dich jetzt nämlich auch.
Ich meine das zu wissen, die sind mit irgendeinem anderen Verein fusioniert zu, wie heißen die, Eintracht Stadt-Allendorf oder so.
Nein, die heißen jetzt FC Gießen.
Oder FC Gießen, genau.
Ja, ist ja genau das Gleiche eigentlich. Ja, ist ja genau das Gleiche.
Ist eine Suppe.
Ja, und genau, der FC Gießen, weil Teutonia Watzenborn mit dem VfB Gießen fusioniert ist zum FC Gießen und der heutige Trainer, also quasi Nachfolger von Copado, weil der dann auch irgendwann weg war, auch relativ zügig. Der heutige Trainer ist Daniel Ziemen, den könnte man kennen, der hat auch schon diverse Einsätze in unteren Ligen in Deutschland gehabt.
Auch viel im Rhein-Main-Gebiet.
Ja, Frankfurt, Offenbach, Hanau.
Ja.
Und dazu war er noch bei Aue und bei Braunschweig war er ausgeliehen. Genau, und jetzt kommen wir noch zu einem viel funnieren Funfact, als der gerade eben sowieso schon war. Nämlich, wer ist denn der Torwarttrainer? Ach übrigens, Daniel Ziemen hat auch einen Einsatz fürs Team 2006.
Das sagt alles über den sportlichen Wert dieses Teams aus.
Und der aktuelle Torwarttrainer vom FC Gießen, ehemals Teutonia Watzenborn, ist Jörg Kessmann.
Ah, was, da hält der sich fett für die Traditionsturnier?
Richtig, seines Zeichens bester Torhüter des Krefelder Budenzaubers 2017 und auch im anschließenden Traditionsmasters 2017, der nämlich bei der Fohlenelf, bei der Hennes-Weißweiler Traditionself.
Bei der Weißweiler-Elf, wollte ich gerade sagen.
Ja, Entschuldigung, bei der Hennes-Weißweiler Traditionself im Tor steht und dort haben wir ihn schon diverse Male live erleben dürfen und seine katzenhaften Reflexe. Genau.
Ja, man wundert sich ja immer über den einen oder anderen Spieler, wie fit er da tatsächlich noch ist, aber jetzt ergibt das tatsächlich Sinn. Ja. Also bei ihm.
Ja. Also, ja. Und zu Francisco Copado habe ich auch noch was gefunden. Also, wie gesagt, bei sowas bin ich dann immer trüffelschweinig unterwegs. Das ist bei mir dann so ein bisschen wie, kennst du das noch früher, heute machen wir das ja nicht mehr, aber früher, so zu Studiezeiten, sonntags irgendwie verkatert auf dem Bett gelegen mit einem Laptop und guckt sich so ein YouTube-Video an und kommt dann immer weiter, irgendwie so, ah, dann hier und ne, Vorschlag da und man guckt dann auf einmal 2 Stunden lang YouTube-Videos. So geht's mir beim Kultspieler immer.
Bei mir ist das ein bisschen, bei YouTube war ich dann und ich eher so der Wikipedia-Typ.
Ja, das auch, ja.
Und auf Wikipedia gehen und dann gucken, was war heute vor 300 Jahren. Ne, und dann den Artikel lesen und dann weiter, immer weiter.
Ja, und so ging es mir auch bei der Recherche. Naja, auf jeden Fall habe ich noch was Verstörendes zu Francisco Copado rausgefunden. Und zwar, angeblich hat der mal bei den alten Herren des FC Bayern gespielt. Zumindest habe ich da so irgendeinen komischen Spielbericht gefunden, wo er aufgeführt wurde, beziehungsweise erwähnt wurde, aber nie also ich habe sonst keinen anderen Beleg gefunden, dass der da kickt. Da wurde auch nicht eingesetzt in dem Spiel, aber es wurde explizit erwähnt, dass er dabei war. Ich habe keine Ahnung, was der da will. Man muss auch dazu sagen,
so bescheißt ihr schon sogar bei den Traditionsmannschaften.
Da holen wir uns die Altstars, holen wir uns da.
Kauft ihr wieder alles zusammen, ne? Kauft ihr wieder die ganze Traditionsmannschaftsszene kaputt.
Ja, man muss aber dazu sagen, die alten Herren sind wirklich in dem Moment alte Herren. Also das ist keine Traditionself, sondern wirklich alte Herren. Da spielen beim FC Bayern zumindest aktuell kennst du da keinen einzigen. Also das sind wirklich einfach halt welche, die bei den alten Herren kicken wollen. Und da war der irgendwie mit dabei.
Dann schießt der ja da noch mal mehr alles kaputt als schon so ein fitter Spieler auf so einem Traditionsturnier.
Ja, wie gesagt, ich keine Ahnung. Ich habe keinen weiteren Beleg gefunden, dass er irgendwo mal eingesetzt wurde oder sonst was. Vielleicht.
Ja, hat unter dem falschen Pass gespielt. Ne? Ja, die Klassiker.
Nummer 2, Hoeneß Ulrich. Und dann meldet sich Gopardo. Ja. Gut. Ja. Francisco Pardo. Ach so, ja, was er heute macht. Also er hat im März 2018 seine Fußballlehrerlizenz tatsächlich gemacht, die DFL-Fußballlehrerlizenz. Und ist wohl, nehme ich an, jetzt auf Jobsuche.
Ja, also auf dem Markt. Also können wir uns drauf einstellen. Ja, ab Mitte, Ende September, wenn die Bundesliga in Fahrt gekommen ist, durchaus mal was von ihm zu hören.
Ja, durchaus. Er hat übrigens seine Karriere bei Unterhaching damals beendet, relativ zügig. Nach drei Monaten nach seiner Rückkehr hat er die Karriere beendet. Aufgrund von Differenzen mit Trainer Ralf Hasenhüttl.
Ja, so kann's gehen.
Kann's gehen.
Ich habe noch was, wenn du fertig bist, zu diesem Thema Fusion, weil das ja auch mit dem Gießerverein. Das ist in Hessen jetzt echt so eine Mode, Vereine aus einer Region, die beide zum Beispiel Hessenliga spielen und mindestens mal hoch in die Regionalliga, eher noch höher, dass die jetzt fusionieren und antreten. Und ich bin mal gespannt, ob das Erfolg bringt. Das haben
gegen die moderne Fusionierung.
Ja, ich bin da wirklich mal gespannt. Also es hat jetzt im Bereich Fulda hat Borussia Fulda fusioniert mit Lennarts. Die spielen beide halt in der Hessenliga, haben sich wohl immer gegenseitig die Spieler streitig gemacht. Die jetzt zur neuen Saison treten die als Barockstadt Fulda an und wollen auf Teufel komm raus hoch. Dann im Hersfeld-Rotenburger Bereich, wenn das was sagt, vermutlich nicht vielen, soll jetzt die SG Festspielstadt Hersfeld gegründet werden. Was? Das ist im Moment wirklich eine Mode.
Aber ich finde die Namen ja geil, dass die einfach die früher waren es ganz normale Vereins- oder Stadtzusatznamen in den Vereinsnamen. Dann waren es irgendwann vielleicht so Werbedinger und jetzt sind wir schon bei Stadtbeschreibungen. Barockstadt Fulda, FC Barockstadt Fulda. SV Festspielstadt.
Immer SG, es sind ja Spielgemeinschaften.
Ah, richtig. SG Festspielstadt.
Ja.
Also. Irgendwann gibt es noch SG Universitätsstadt oder so.
Ja gut, das sind dann alle.
Eben.
Jeder Bahnhof, wo man durchkommt. Ja.
Gut, steile These. Habe ich dieses Mal dabei. Und ist so ein bisschen tatsächlich an die WM angelehnt. Und zwar ist meine These, der schöne Fußball ist tot. Also vorerst. aber in 2 Jahren wird's wieder besser. Ja, also mich hat die WM tatsächlich stellenweise frustriert bis geärgert, weil es für mein Gefühl so war, dass ich werde es jetzt nachfolgend immer gleich nennen, nämlich Kackfußball. Und der Kackfußball hat zurzeit seinen Höhepunkt, habe ich so bei der WM gedacht. Glaube aber auch, dass es jetzt wieder bergauf geht. Was meine ich mit Kackfußball? Kackfußball meine ich, dass der Großteil der Mannschaft einfach den Ball nicht haben will und da halt tief steht, was wir eigentlich auch schon in einer ganz älteren Ausgabe mal für die Bundesliga gesagt haben, wo wir überlegt haben, warum die Bundesliga oder ob sie denn überhaupt so schlecht dasteht, wie sie gemacht wurde, international damals. dieses tiefe Stehen mit zwei Ketten vorm Strafraum und den Ball nicht haben wollen und versuchen irgendwie mit Konter oder dem lieben Gott vorne einmal einen reinzumurmeln. Und ja, das gab's für meine Begriffe einfach sehr, sehr gehäuft bei dieser WM. Das gab's ja schon immer, aber so gehäuft ist es mir eigentlich bei der WM jetzt extrem aufgefallen und das hat mich einfach wahnsinnig genervt. Und wir hatten es auch in der letzten Ausgabe, dass ich meine Abneigung, die ich gegen Island entwickelt habe, ja. Und deshalb habe ich für mich entschieden, dass der schöne Fußball tot ist. Momentan. Weil auch so Mannschaften, die eben den Ballbesitz haben wollten, Deutschland, Spanien, die haben es ja dann nicht ganz so weit geschafft. Wie hast du das gesehen?
Ja, das korreliert so ein bisschen mit dem, was ich vorhin als WM-Fazit gesagt habe, dass ich es niveautechnisch relativ schwach fand. Weil für mich ist das prägendste Beispiel tatsächlich halt Frankreich als Weltmeister. Du hast ja eigentlich das Potenzial, vorne richtig was zu reißen. Also mit den Leuten, Griezmann, Mbappé, Dembélé und so weiter und so weiter, hat man ja Wahnsinnspotenzial. Aber dann lässt sich ja der Deschamps dazu hinreißen, sich hinten reinzustellen und dann einen reinzukontern oder ein Standardtor oder sowas. Da fand ich das ganz, ganz extrem. Und da ist auch so ein Beleg dafür, dass der Giroud, der ja zumindest seit dem zweiten Gruppenspiel oder dritten Gruppenspiel dann besetzt war, als Mittelstürmer, keinen einzigen Torschuss abgegeben hat. Ja. Während der WM. Also da sieht man ja, wo es dahin geht vom Spielsystem her. Und das Zweite, was finde ich auch ein Beleg dafür ist, ist, dass nochmal mehr Tore durch Standards gefallen sind. Es gab auch wahnsinnig viele Elfmeter,
ja.
Das stimmt, aber da sah man schon, dass viele Mannschaften halt das Heil darin gesucht haben, vorne einen Freistoß oder eine Ecke rauszuholen, einen reinzuköpfen und sich dann wieder hinten reinzustellen.
Ja, das also ich habe auch den Eindruck, dass das ja auch eine Folge davon ist. Also dadurch, also diese vielen Elfmeter sind auch vielleicht eine Folge von diesem Spielstil, weil dadurch, dass sich einfach so wahnsinnig viele Teile des Spiels innerhalb oder vor oder in einem der Strafräumen abspielt, ist ja die Wahrscheinlichkeit oder die Chance auf einen Elfmeter auch deutlich höher.
Ja. Naja, das mag sein.
Aber ich meine, zu Frankreich muss man ja sagen, man kann ihm ja nichts vorwerfen, denn am Ende hat er alles richtig gemacht.
Ja, das stimmt, der Erfolg gibt einem recht, aber sagen wir mal jetzt als neutraler Zuschauer, kann man ihm halt trotzdem vorwerfen, dass er hat scheiß Fußball spielen lassen.
Ja, das wird ihm herzlich egal sein, aber ich gebe dir vollkommen recht, zum Anschauen war es jetzt auch nicht besonders schön. Ich habe auch mal so ein paar Zahlen rausgesucht, um so mein Gefühl, also die mein Gefühl für diese Spielweise bei der WM auch decken. Ich habe mir mal rausgesucht, wie denn die durchschnittliche Prozentzahl des Ballbesitzes bei der WM 2014 und bei der WM 2018 der einzelnen Mannschaften war. Und wir haben 2018 Spanien Spitzenreiter mit einem durchschnittlichen Ballbesitz von 68,6%. Knapp dahinter Deutschland mit 67,3, knapp dahinter Argentinien mit 64%. Die Top 3 haben es alle einfach nicht weit gebracht und hatten alle das Problem, dass sie sie keine Lösungen hatten gegen so eine massiert stehende Abwehr. Platz 4 übrigens Mexiko, Platz 5 Saudi-Arabien, witzigerweise. Das sind die 5 Nationen mit dem meisten Ballbesitz. Und Saudi-Arabien auf Platz 5 hat noch einen durchschnittlichen Ballbesitz von 58% gehabt, wohingegen bei der WM 2014 der absolute Spitzenreiter, ebenfalls Spanien, nur 58,3 hatte. Das heißt, innerhalb der 4 Jahre hat sich das nochmal gerade bei Top-Mannschaften deutlich gesteigert, auch natürlich teilweise ungewollt, weil der Gegner einfach gesagt hat, naja, nehmt ihr halt einen Ball, euch fällt ja eh nichts ein. Und das hat das Ganze so ein bisschen bestätigt, weil ja den Mannschaften einfach nichts eingefallen ist. Die defensiven Mannschaften sind dann halt, oder die defensiv stehenden Mannschaften sind dann im Prinzip ja belohnt worden oder auch in der Taktik bestärkt worden, weil es halt viele damit erfolgreich waren. Und genau, deswegen hat sich das so ein Stück weit, glaube ich, verselbstständigt. Und das fand ich dann doch schon sehr schade. Ich habe mir auch überlegt, was dann kommt. Also, beziehungsweise, wir können erstmal diskutieren, woran das denn liegt, diese Spielweise. Ja, dass dieses immer noch defensiver stehen, immer noch mehr auf Konter setzen. Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, also man hat ja zum einen gesehen, dass Mannschaften, die jetzt individuell nicht so wirklich gut besetzt sind, damit im Vereinsfußball halt relativ viel Erfolg hatten. Oder vermutlich mehr Erfolg hatten, als wenn die jetzt Hurra-Fußball gespielt hätten. Das haben wir auch schon öfter diskutiert. Und jetzt, also du bist ja relativ optimistisch, sagst, dass in 2 Jahren vielleicht schon wieder anders aussieht. Ich bin da eher skeptisch, weil gerade der Triumph der Franzosen, der hat ja gezeigt, und die haben ja eine höhere individuelle Klasse insgesamt als jetzt zum Beispiel Island. Und die haben jetzt gesehen, naja, wenn wir unsere defensive Klasse auf den Platz bringen, machen wir vorne irgendwie einen. Warum sollen die das halt ändern? Und vielleicht denken jetzt andere größere Nationen dahingehend, naja gut, achten wir auch erstmal darauf, dass es lange 0-0 steht, weil irgendwann, wir haben vorne drinne 2-3 gute Leute, irgendwann murmeln wir halt einen rein.
Aber ist es nicht die Technik oder die Taktik, die Deutschland und Spanien das Ausscheiden beschert hat?
Tja, das ist die Frage. Aber ja gut, Deutschland hat es halt auch hinten nicht auf die Kette gekriegt, wenn man sieht, wie man als Team verteidigt hat.
Genau.
Wenn die das hingekriegt hätten, hinten gut zu stehen, weiß man ja nicht. Und ich glaube, was diese Entwicklung noch verstärken wird, ist, wenn wirklich diese nochmal deutliche Ausweitung, also zumindest bei Weltmeisterschaft, wenn diese deutliche Ausweitung der WM nochmal kommt. Wird ja jetzt diskutiert, ob das schon in Katar kommt. Die kriegen das ja nicht gestemmt. Jetzt habe ich gelesen, wird eventuell noch ein Land drumherum als Co-Gastgeber mit ins Boot geholt. Aber spätestens bei der Weltmeisterschaft nach Katar wird ja die Ausweitung der Teams kommen. Und wenn man mal so rangeht, dass sich eigentlich so gut wie alle Top-Teams qualifiziert hatten, wird das Niveau ja eher noch mehr abheben, wenn sich dann noch die Teams qualifizieren, die es halt sonst nicht packen würden.
Ja, das ist richtig, klar. Also ich habe einen super Artikel gelesen in der NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, mit dem tollen Titel und passenden Titel "Der Catenaccio ist zurück und dafür braucht es nicht mal Italien". die haben eine super Datenauswertung gemacht oder Datenanalyse gemacht der WM und haben herausgefunden, dass je weniger Zeit eine Mannschaft im gegnerischen Teil des Spielfelds war, desto weiter kam sie im Turnier, was auch schon sehr bezeichnend ist. Also
ja.
Aber die einzige Ausnahme war tatsächlich Frankreich. Es hat quasi je weiter das Team gekommen ist, hat es dann so abgenommen, aber bei Frankreich hat als einzige Mannschaft den Trend nicht bestätigt, sonst war es bei allen so. Und ebenfalls rauskam, je erfolgreicher Flanken waren, desto weiter kam das Team. Das kann man aber nicht nur auf die Standards schieben, weil gleichzeitig hat auch die Datenauswertung ergeben, dass je mehr Tore eine Mannschaft aus dem Spiel rausgeschossen hat, desto weiter kam das Team. Also es ist schon irgendwie teilweise genau bezeichnend, teilweise auch komisch, aber zumindest diese Analyse, dass je mehr Zeit eine Mannschaft in der gegnerischen Hälfte war, desto weniger weit kamen sie, das finde ich schon durchaus bezeichnend.
Ja, absolut.
Und genau, also wenn man sich dann eben fragt, woran das liegt, klar, so wie du sagst, gerade auch für Nationalmannschaften ist es ja generell einfacher, defensive Taktiken einzustudieren als offensive. Und dadurch, dass die Mannschaften natürlich auch kurz vorm Turnier erst meistens zusammenkommen, ist es ja auch einfach der fehlende Zeitfaktor, wie du schon gesagt hast, spielt da eine Rolle. Das heißt, man legt natürlich erstmal Wert drauf, dass man defensiv steht.
Vor allem, was da noch dazu kommt, ist, wenn du bei kleineren bis mittelgroßen Nationen so möchte ich es mal nennen, schaust, die spielen ja in der Regel auch bei Vereinsmannschaften, die eher, also ich würde jetzt mal behaupten, eher den Fußballstil pflegen. Wenn du jetzt ja deine Isländer mal als Beispiel nimmst, da werden ja die allermeisten vermutlich in der englischen zweiten Liga spielen, vielleicht auch bei unteren Vereinen in der Premier League. Da wird ja auch eher Fußball gearbeitet und erstmal hinten geguckt. Und
dann 5 Euro ins Rasenschwein, Fußball gearbeitet. Ja, ich bitte dich.
Ich habe es beim Ausspruch gemerkt.
Fußball gearbeitet.
Aber da ist es natürlich auch einfacher, wenn ich Spieler aus unterschiedlichen Vereinen habe, die aber alle eher defensiveren Stil pflegen, die natürlich zusammenzubringen.
Ja, und wie gesagt, ich sehe es dann am Ende immer noch, wenn auch Mannschaften sehen, dass andere damit Erfolg haben, auch gerade während des Turniers, fühlst du dich, glaube ich, schon dann auch bestätigt.
Ja, absolut.
Und gerade meine heimliche Lieblingsmannschaft bei der WM, Peru, die meiner Meinung nach wirklich versucht haben, schönen Offensiv-Kombinationsfußball zu spielen, die technisch alle gut waren, die Spieler, die da versucht haben, offensiv da Lösungen zu finden, halt individuell hat es halt nicht ganz gereicht. Die sind natürlich nicht belohnt worden, sondern sind halt sang- und klanglos ausgeschieden. Ja, das ist dann halt irgendwie schade. Dann fragst du dich natürlich auch als ungefähr gleich starke Mannschaft, ja, die scheitern krachend, warum soll ich das denn auch probieren? Ich habe vielleicht nicht mal so gute Fußballer wie Peru, so individuell gesehen. Ja, ist schwierig. Was wäre denn eine Lösung? Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber was wären denn deine Lösungen? Weil irgendwas muss man dagegen machen können. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwann einfach keiner mehr den Ball haben will.
Ja, einfachste Lösung ist, ehemaligen gelernten Defensivspielern zu verbieten, Trainer zu werden.
Naja, also das Problem ist, was ich halt sehe, also diese offensive Lösung würde man eigentlich sagen, naja, so kleine, technisch starke Spieler, wendige Spieler, so Typ Spanien 2012, die Schnittstellenbälle spielen können, die schnellen Ball laufen lassen können, wenig Kontakte brauchen. Genau solche müsste man ja eigentlich, bräuchte man ja eigentlich, bloß die Lösung hat ja offensichtlich nicht funktioniert.
Ja, vor allem, also das Einzige, also man müsste das ja irgendwie über Zwang umsetzen, weil auch die Spieler, die du genannt hast, die wachsen ja nicht bei jeder Nation irgendwie auf den Bäumen. Nö. Ja, das sagt ja gut, ne, machen wir jetzt, holen wir. Wenn du halt nur so Kanten hast, warum sollst du denn irgendwie anders spielen? Das Einzige, was ja geben würde, in meinen Augen, was ich aber nicht befürworte, wäre irgendeine Regel zu erfinden. Ja, dass du sagst, irgendwie halt wie, was weiß ich, beim Basketball, du musst, wenn du einen Abstoß hinten rausspielst, musst du innerhalb von, ich sag jetzt mal eine Minute oder so, zumindest mal die Mittellinie übertreten. Weißt du, irgendwie sowas.
Ja, gut, aber das ist ja völlig unrealistisch.
Ist halt kompletter Quatsch.
Ist völlig unrealistisch.
Ja, ist unrealistisch und auch Quatsch, aber anders kannst du das in meinen Augen nicht ändern, solange nicht ein Umdenken, bei den Aktiven und den Trainern und Verantwortlichen stattfindet, eben halt anderen Fußball spielen zu lassen.
Also so schlimm, ehrlich gesagt, sehe ich es gar nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Phase, so wie es alle möglichen Spielsysteme oder Arten, Fußball zu spielen, wie es immer Phasen hat, wo viele Mannschaften diesen Spielstil dann pflegen. Also ich glaube, als erste Reaktion drauf wird so dieser wuchtige Mittelstürmer, der wird sein Revival erleben, glaube ich. Kurz gesehen. Ob das tatsächlich die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das deshalb, weil das ja erstmal die einfachste Möglichkeit ist, durch so eine, dicht gestellte Abwehr zu kommen. Nämlich indem ich Flanken reinschlag und ein, vielleicht auch zwei oder mehr Leute drin hab, die halt auch mal eine Flanke verwerten können. Weil ich schaffe es offensichtlich nicht, spielerisch mir viele Torchancen zu erarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass dieser wuchtige Stürmer, nicht mal im Rücken zum Tor, sondern wirklich eher dem Tor zugewandt, dass der sein Revival erleben wird.
Also quasi, so ein Typ Lukaku, der halt...
Ja, wobei, also das wär, wobei Lukaku
das ist das Beste eigentlich.
Ja, genau, also diese Stürmer gibt es ja schon immer. Und klar, die müssten natürlich heutzutage dann auch schnell sein und auch technisch stark sein, aber schon auch übers Physische kommen. Ich denke da eher weniger an Lukaku, den ich tatsächlich, das ist zwar auch eine Maschine, aber den sehe ich jetzt nicht so als diesen Bullen, der auch Kopfballstark und kopfballgefährlich ist, sondern ich meine tatsächlich eher so der Typ Sandro Wagner.
Ja, aber ich finde, ich finde Lukaku wäre die perfekte Verbindung dafür.
Grundsätzlich ja.
Schnell, der ist technisch gut und in der Luft kann der ja auch was.
Ja, also ist auch für mich der kompletteste Stürmer momentan. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch welche gibt, die Kopfballstärker sind und da ihre Stärke bei so hohen Bällen auch besser ausspielen können als Lukaku, der dann doch schon auch mehr im Spiel eingebunden ist. Beziehungsweise auch durch Läufe viel macht.
Ja, ist aber halt die Frage dann, wenn man an so Top-Nationen oder Top-Mannschaften denkt, also das ist ja in meinen Augen jetzt der große Schwachpunkt, ja, bei den Spaniern, aber vor allem auch bei Deutschland gewesen, dass die halt keinen Plan B hatten. Die haben gemerkt, es klappt nicht mit dem, was wir spielen wollen, aber sie haben auch nichts anderes zusammen ausprobiert.
Ja.
Und deswegen brauchen so Nationen halt einen, der irgendwie alles kann, vorne drinnen.
Ja.
Der groß ist, wuchtig, schnell.
Aber das wird es halt nicht oft geben.
Nee, das ist richtig.
Ich meine, Frankreich hatte ja theoretisch so einen auch mit Giroud, bloß die haben den halt gar nicht so eingesetzt, wie sie ihn hätten einsetzen können.
Und er ist nicht schnell und kann technisch nichts.
Genau, aber den hätten wir mit hohen Bällen füttern können.
Und das, ja gut, den hat der Deschamps so eingesetzt, wie er es halt wollte, ne? Als erster Verteidiger in Anführungsstrichen und der hinten bei gegnerischen Standards halt alles abräumt.
Genau. Und da, genau, also defensiv hat er das ja gemacht. Wie gesagt, für mich ist es halt jetzt der Peak und ich glaube, dass auch 2020 ist die EM, ja, 2020, da wird es schon, werden es wahrscheinlich so, keine Ahnung, ein Drittel der Teams wird es schon noch versuchen mit diesem Spielstil, der jetzt beim vergangenen Turnier ja doch noch sehr vergleichsweise erfolgreich war. Aber ich glaube, dass gerade die guten Teams, die haben das jetzt wirklich eindrucksvoll gemerkt. Und ich schätze schon, dass einige dieser guten Teams mit viel Nachwuchs, dass die sich innerhalb der 2 Jahre jetzt was einfallen lassen. Weil ich glaube, es war zu deutlich, als dass da jetzt nichts passieren wird. Und deshalb glaube ich auch, dass dann in 2 Jahren einige der Teams, die diesen Spielstil nochmal, diesen defensiven Spielstil nochmal anwenden wollen, dass die da schon vorgeführt werden, weil die großen Nationen Lösungen dafür gefunden haben.
Da bist du optimistischer als ich.
Ja, warum nicht?
Ja. Ja, also es macht ja schon Sinn, dass es irgendwann in Anführungsstrichen ja eine Art Revolution geben wird, dass du das entweder über System regelst, über eine andere Art Fußball zu spielen oder über taktische Abläufe oder sowas. Aber dazu brauchst du halt immer eine Mannschaft oder eine Nation, die das irgendwie über einen längeren Zeitraum praktiziert hat. Also wenn man mal guckt, wie lange es gebraucht hat, bis sich dieser Ballbesitzfußball, den Spanien zum Beispiel gespielt oder Barca, bis sich das sukzessive auch bei anderen Top-Vereinen durchgesetzt hat. Da war der Turnus, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ein bisschen länger, weil das ja dann auch davon abhängig ist, welche Nation schafft zuerst diese Revolution, und wie schnell können wir das kopieren? Und dazu kommt halt noch, dass man sich zum Beispiel so einen Stürmertyp, wie du ihn beschrieben hast, der das ja vielleicht aushebeln kann, den muss man ja auch erstmal gerade als Top-Nation in der Güteklasse haben.
Das schon, aber da muss ich aber kurz einhaken. Dein Lukaku-Beispiel ist insofern unfair, dass der halt derzeit die, ich sag mal, nahezu perfekte Symbiose all der Details ist, die ein Stürmer so beherrschen sollte. Ergo, er ist so nahe am perfekten Stürmer oder am kompletten Stürmer dran wie selten einer, vielleicht noch Griezmann. Das Technische fehlt Lukaku vielleicht ein bisschen noch im Gegensatz zu anderen, aber das verlange ich ja gar nicht. Mir würde ja schon so ein Giroud reichen, einfach nur einer der, ja, und den hat jede Nation.
Ja, aber ich
glaube, den hat sogar Russland mit diesem Juba.
Ja, aber ich habe jetzt nicht so sehr auf Lukaku geguckt, sondern meinte auch schon eher so den Stürmertyp Giroud, ja, Wagner, Gomez, den Zuba würde ich mal rauslassen, weil wenn es dann wirklich gegen die Top-A-Kategorie, also sagen wir mal, Frankreich würde das in 2 Jahren nochmal genauso spielen. Genauso defensiv, erstmal hinten die Null stehen und so. Ist halt die Frage, ob dann so ein Typ, so ein Stürmertyp, und ich möchte da keinem zu nahe treten, wie Sandro Wagner oder Mario Gomez reicht, um das gegen so Top-Verteidiger dann auszuhebeln. Braucht man da nicht einen, der vielleicht noch, ja, eine Güteklasse besser ist? Und so einen Stürmer sehe ich in Deutschland nicht.
Nee.
Also nicht einen, der groß ist, also einen wuchtigen Typ, sehe ich in Deutschland nicht. Ja, in Spanien, wenn man den Costa, Diego Costa fit hält, mit Abstrichen noch. Aber auch England hat zwar Harry Kane, überragende Stürmer, aber ist ja jetzt auch nicht so zwingend der Typ absoluter Brecher.
Nö, Brecher nicht, aber es schon geht schon wieder in die Richtung, was man früher als klassischen Neuner bezeichnet
Ja,
hat.
klar, geht dahin, aber lässt sich ja auch häufig fallen, zum Beispiel holt sich viele Bälle auch im Mittelfeld und so. Also ist die Frage, wie schnell Nationen das hinbekommen, so Leute mit einer gewissen Klasse auszubilden. Weil, wie gesagt, auch was der Giroud gespielt hat, war ja nach vorne nix.
Ja,
Das war ja auch nicht sein Auftrag.
genau, aber ich sage ja, also mir geht es ja nicht darum, was der Giroud letztendlich gespielt hat, sondern was er hätte spielen können.
Ja, aber auch den sehe ich halt nicht in der absoluten internationalen Klasse. Auch wenn er spielen darf, was er will.
Ich glaube halt, dass jede Nation irgendwo einen halbwegs brauchbaren, physisch starken Stürmer hat. Und wenn nicht, dann muss man ihn halt züchten, so wie China damals Yao Ming, der dann in die NBA gewechselt ist.
Ja, genau, aber das meine ich ja. Irgendeinen hat man rumlaufen. Und das mag dann auch reichen. Aber wenn das weiterhin auch Nationen wie Frankreich, die hinten halt eine gewisse Klasse haben, so defensiv spielen, da glaube ich, reicht es halt nicht einfach, den Besten von dem, der gerade auslaufen kann, aufzustellen.
Nein, ich sag ja auch nicht, dass jede Nation das so machen wird. Ich sag ja nur, also bei Vereinsmannschaften könnte es ja ähnlich laufen. Ich sag ja nur, dass gerade die erfolgreicheren oder in der Vergangenheit erfolgreichen Nationen, dass ich da das glaube und die haben im Normalfall auch irgendwo so ein halbwegs gutes Reservoir an Nachwuchs oder sonstigen Spielern, wo ich schon glaube, dass da irgendeiner mit halbwegs internationaler Klasse rumspringt, den man da zumindest stellenweise mit so einem Spielstil, wo man für so einen Spielstil brauchen kann.
Also ich sage jetzt mal, bei der WM 2050 in China, wenn die
2:30 haben wir
chinesische
gesagt.
Fuß
Wir
oder
haben gesagt
2030,
2:30.
wenn die chinesische Fußballrevolution kommt, dann wird wieder ein offensiv begeisterndes chinesisches Nationalteam Weltmeister.
Ja, mit Trainer Julian Nagelsmann.
Ja, und Hotelaussucher Felix Magath.
Richtig, oh Gott.
Der chinesische Oliver Bierhoff.
Wenn der da noch lebt, heieiei. Wobei, nee, der kann da nicht mehr leben, oder? Das sind 30 Jahren. Boah, es wird eng.
Naja, es sind ja nur noch bis 2030 12 Jahre, wenn ich
Ach
richtig
so,
zähle.
2:30 dann, ja, okay, ja, okay.
Ja.
Stimmt. Okay.
Das könnte noch hinkommen.
Also, wie gesagt, liebe Hörer, wenn ihr an den Fußball glaubt wie ich, seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite. Das schöne Spiel kommt wieder, beziehungsweise das Spiel wird wieder schöner, sagen wir so, glaube ich. Und wahrscheinlich bist du zumindest da, meiner Meinung, Jonas, dass du dir das zumindest wünschst.
Ja, absolut. Also, ich irre mich nicht gerne, das weißt du, aber in dem Punkt würde ich es mir wünschen.
Schön. Dann kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema, das du dabei hast.
Genau, ich habe mich mal so ein bisschen mit dem Thema Derby beschäftigt. Wann ist ein Derby? Gibt es überhaupt ja, so eine Sache, an der man das festmachen kann? Weil mich regt so ein bisschen auf, dass mittlerweile medientechnisch vermarktet ja so gut wie jedes Spiel ein Derby ist.
Na klar.
Nord-Süd, Ost-West, Fränkisch Bayerisch, B1, Niedersachsen, VW, Ingolstadt, was da alles
A7 Derby.
mittlerweile, A7 Derbys, mittlerweile ist alles ein Derby. Und das regt mich so ein bisschen auf. Und
ist aber
ich
jetzt
habe
auch,
dann erstmal so.
also ich will da nicht zu nahe treten, aber das ist ja auch kein neuer Trend. Das ist ja schon einige Zeit so. Oder diese.
Nee, ja, das ist schon länger so, aber jetzt kann ich mich endlich mal irgendwo öffentlichkeitswirksam drüber aufregen.
So, da sind wir genau richtig.
Genau, und ich habe erstmal so geguckt, wo kommt das überhaupt her? Erstmal der Begriff Derby und wann wurde das so in den Fußball eingeführt? Und möchte dann mal gucken, nachdem so ein bisschen historisch geworden ist, mit dir mal diskutieren, kann man überhaupt so sagen, das ist jetzt ein Derby, das ist keins, oder haben wie immer die Medien recht, man kann es machen, wie man will. Also die Duden-Definition des Derbys kommt zuerst mal aus dem Pferdesport und da ist ein Derby einfach ein jährlich stattfindendes Pferderennen. Sprich, wenn längere Zeit jedes Jahr an einem Ort ein Pferderennen stattfand, darf man das nach einer gewissen Zeit Derby nennen.
Na ja.
Im zweiten Punkt dann im Sport kommt man dazu ein wichtiges Spiel zwischen Vereinen aus der gleichen Region. Also hier hat man zumindest ja von der Wortbedeutung her schon mal eine wichtige Sache, Vereine aus der gleichen Region, die sich darüber streiten, was ist die gleiche Region. Aber da kommen wir ja vielleicht später noch zu.
Zumal ich jetzt den
Und
Duden
der
da nicht als ultimative Instanz nehmen würde, dass wenn da jetzt
Nee,
Region
ist
steht, das auch Region ist.
richtig,
Um da
genau.
gleich mal einen Pflock reinzuhauen, das kann nämlich nicht
Gleich
sein.
mal rein zu grätschen. Benannt ist, oder ja, das Wort Derby ist benannt nach dem 12. Earl of Derby, Edward Smith Stanley,
Gott.
weil der hat 1980 das erste Pferdederby veranstaltet. Ne, heute bekannt als das Derby, das bedeutendste Rennen für dreijährige Stuten und Hengste.
Ah, also das Wimbledon des Pferdesports.
Sozusagen, genau. Und im Fußball hat sein Ursprung, finde ich mega geil, auch so, es nennt sich Throftide-Fußballspiel. Das ist, Susanne, das kennst du vielleicht aus dem Fernsehen, wenn so das ganze Dorf so gegeneinander spielt, so in zwei Teams, und da gibt es keine richtigen Tore, sondern einfach nur so eine Pyramide und da muss das hingetragen werden.
Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Das gibt's in Italien, glaube ich, noch recht viel, wenn ich mich nicht täusche. Oder, ach nee, warte mal, in Italien ist das das, wo sie einfach auf die Fresse hauen dürfen.
Genau, und hier ist das in Ashburn, in der Grafschaft Derbyshire, da kommt das erste bekannte, halbwegs fußballähnliche Derby her. Ich habe dir da kurz mal ein paar Regeln mitgebracht, weil es wirklich geil ist. Also man darf während des Throftide-Fußballspiels in Ashburn keinen Privatbesitz durchqueren. Der Ball darf nicht auf Friedhöfen, Gräbern oder Gedenkstätten gespielt werden. Unnötige Gewalt ist verpönt, also nötige Gewalt durchaus erlaubt, aber unnötige Gewalt ist verpönt,
Liegt ja im
klar.
Auge des Betrachters, beziehungsweise im Zahn des Betrachters.
Richtig. Der Ball darf nicht in Taschen oder Rucksäcken versteckt werden oder mit motorisierten Fahrzeugen transportiert werden.
Aber das sind die aktuellen Regeln, oder?
Das sind die aktuellen Regeln. Aber um das erstmal als Regel aufzustellen, muss das ja durchaus schon mal vorgekommen sein. Sonst verbindest du das ja nicht. Ein Tor wird nur dann als gültig betrachtet, wenn der Spielball dreimal hintereinander eine der beiden Steinpyramiden berührt. Die Steinpyramiden dienen als Tore. Wenn das Tor vor 17 Uhr fällt, dann wird ein neuer Ball ins Spiel gebracht. Und wenn bis dahin, bis 17 Uhr kein Tor gefallen ist, dann wird weitergespielt, bis das nächste Tor fällt. Beziehungsweise spätestens um 22 Uhr wird abgepfiffen und der Ball wird ordnungsgemäß zurückgebracht.
Weiß man, wann es anfängt? Morgens?
Ja, das fängt morgens um 8 an.
Wenn bis 17 Uhr kein Tor gefallen ist. Jesus.
Und findet belegt seit mindestens dem 12. Jahrhundert statt. Also da, seitdem gibt es die ersten Aufzeichnungen, immer am Faschingsdienstag oder Aschermittwoch. Also vielleicht auch mal als kleiner Reisetipp. Vielleicht mal am Faschingsdienstag oder Aschermittwoch nach Ashburn fahren und sich das angucken.
Ja, vielleicht mal nicht saufen, sondern auf die Spuren des Fußballs sich begeben.
Richtig.
Oder beides.
Oder beides. Ich glaube, das eine bedingt bei dem auch das andere. Nehme ich mal an.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie diese, du kennst ja diese Videos immer von diesem, ich weiß nicht, das ist auch in Schottland oder so, oder auch in England, dieses Käserennen, wo die so einen
Genau,
Laib
ja.
Käse einfach den Berg runterwerfen und die rennen so. So ähnlich stelle ich mir das auch vor, nur ohne Hügel.
Ich auch, genau. So habe ich mir das auch, musste ich gleich dran denken, als ich das gelesen habe. Ja, ich sag, das erste richtige Fußballderby war nachweislich 1866 Nottingham Forest gegen Notts County.
Ah, Sven
Die
Göran Eriksson.
beiden, richtig, die beiden Stadien sind heute getrennt, beziehungsweise Notts County spielt noch in ihrem Ausgangsstadion, getrennt nur durch einen Fluss. Also nur, falls einem die beiden Orte nicht so richtig was sagen, wie nah das jetzt beieinander liegt, sind irgendwie 6 Kilometer zwischen den Stadien.
So ein
Das
breiter
häufig
Fluss.
ausge... Na ja, gut, wahrscheinlich bist du, ist das ja gemessen, bis du mit einer Brücke rüberkommst.
Ah.
Das häufig ausgetragenste Derby ist das Old Firm, Rangers gegen Celtic. 412 Begegnungen bis jetzt
Ich muss mal
dokumentierte.
kurz zum Verständnis was fragen. Ich habe jetzt noch nicht ganz, oder vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen noch mal sagen, wie ist jetzt diese Brücke oder diese Verwandlung von Pferd zu Fußballsport? Also
Ja, das ist eben dieses Rough-Tide-Fußballspiel, dadurch, dass das in Derbyshire ausgetragen wurde, immer in einem Ort. Da kam das dann ursprünglich
Ah, okay, dann
her.
hat man halt gesagt, weil es ein Derbyshire war, hat man immer gesagt, ja, deswegen ist es auch das Derby.
Genau, weil
Ah,
das auch
okay.
jährlich stattfand, da kam so der Move vom Pferdesport her, wegen jährlich stattfindendem Rennen. Dieses Event findet jährlich statt
Okay.
in Derbyshire und deswegen ist es das Derby. Und das wurde dann eben, als sich der Fußball weiterentwickelt hat zum Anfang richtigen Fußball, wurde das dann übertragen
Okay, also es geht bei da bei dem
auf
Urbegriff
Spiele.
erstmal nur darum, dass es jährlich stattfindet oder auch, dass es in der
Genau.
Grafschaft Derbyshire.
Genau.
Okay.
Genau, da kam die Überleitung. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt zum Schluss, was die 10 Derbys mit den meisten Spielen sind. Und da möchte ich vorweg noch sagen, ich habe das in mehreren Medien gelesen, unter anderem in der Bild-Zeitung. Da wird als das große Leipziger Derby Lok Leipzig gegen RB angegeben.
Ja.
Liebe Bildredaktion und liebe anderen Medien, das ist einfach nicht richtig. Das ist falsch. Das Leipziger Derby ist hier auch auf Platz 10 der am häufigst ausgetragenen deutschen Derbys, ist Lok Leipzig gegen Chemie. Bitte nicht mehr machen. Also, das Derby mit den meisten
Ich
Spielen
glaube,
ist
der
das
Appell ist angekommen.
Frankenderby. Ich hoffe. Ist das Frankenderby Nürnberg gegen Fürth? 264 Spiele seit 1904. Würde man sagen, oder würdest du jetzt aus dem Verständnis sagen, ist für dich auch ein Derby?
Nürnberg.
Nürnberg-Fürth, nur durch ein paar S-Bahn-Stationen getrennt.
Soll ich jetzt, also liest du jetzt alle vor und ich bewerte, soll die bewerten oder?
Ja, genau, es kommen noch ein paar, da wird es meiner Ansicht nach
Weil
kritisch.
ich muss dazu sagen, ich habe mir, nachdem du angekündigt hast, dass das Thema im Schwerpunkt machen willst, habe ich mir auch mal überlegt, also ich sehe es klar gleich wie du, es wird irgendwie inflationär benutzt, der Begriff. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn für mich tatsächlich ein Derby? Und das Problem ist, grundsätzlich würde ich es gerne so eng fassen wie möglich. Und so eng fassen wie möglich würde für mich bedeuten, aus der gleichen Stadt. Und das wiederum würde bedeuten, dass Fürth gegen Nürnberg für mich kein Derby ist. Das Problem ist, dass Fürth gegen Nürnberg halt auch ein absolut gelernt, ich nenne es immer gelerntes Derby, so wie Schalke Dortmund, das ist ein gelerntes Derby, ist, das man wahrscheinlich immer aufzählen würde. Aber in dem Fall würde ich sagen, es ist kein Derby.
Gut, dann machen wir weiter. Gut, das Münchner Derby. 204 Spiele seit 1902 ist ja dann klar.
Jo.
Das fränkisch-bayerische Derby, Nürnberg gegen Bayern,
Ist
189 Spiele seit
definitiv kein
1901.
Derby. Bitte, liebe Bildredaktion.
Ja, das vierte, das Revierderby, der große BVB gegen Herne West, 175 Spiele seit 1925.
Wie viel 150?
Wäre
Was
ja dann
Münchner
105.
Derby?
Das Münchner Derby waren 204 Spiele seit 1902.
Okay. Und dann hat ja das Revier, der Reviergipfel hat ja dann bald das Münchner Derby abgelöst. Wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre.
Richtig. Und das, obwohl es quasi erst 23 Jahre später
Ja.
gezählt wird. Das fünfte, das Stuttgarter Derby, VfB gegen die
Oh
Kickers,
ja, stimmt.
168 Spiele seit 1912.
Und da kam auch schon
Hätte ich
lang keins mehr
so.
dazu.
Richtig, das hätte ich so nie auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Dann das Nordderby, Hamburg gegen Werder.
Ist 154 kein Spiele Derby.
Seit 1927.
Ist für mich einfach kein Derby.
Dann, und hier soll ich jetzt nochmal unter besonderer Beachtung soll ich das nächste Derby ankündigen. Das hat mir unser Freund Niklas ans Herz gelegt. Liebe Grüße, Niklas. Ich werde es jetzt sagen, wie du es mir sozusagen aufgetragen hast. Das siebte Derby ist das Niedersachsen-Derby. Und das ist auch wieder die Bild-Zeitung Braunschweig gegen Hannover und nicht Wolfsburg gegen Hannover.
Was?
Soll ich nur noch mal extra erwähnen?
Da steht das Niedersachsen-Derby ist Wolfsburg gegen Hannover.
Nein, hier steht das mit dem häufigsten Spiel Braunschweig gegen Hannover.
Ja.
Aber auch die Bild-Zeitung und Sky kündigen ja auch immer an, so Niedersachsen-Derby Wolfsburg gegen 96. In Hannover interessiert das Spiel Wolfsburg gegen 96 unabhängig von dem Ausgang keinen. Das sollte ich nur mitteilen. Hiermit getan.
Ja.
Wäre dann für dich auch kein Derby.
Nein.
Ja, jetzt auch wieder eins, was man so nicht auf dem Schirm hat, das Schleswig-Holstein-Derby, Kiel gegen Lübeck, 124 Spiele seit 1919.
Mhm. Aber,
ja.
Die sind doch auch schon ein Stückchen auseinander, oder?
Ja, das ist auch eine gewisse Strecke, aber gut, ich meine, Schleswig-Holstein, so viel ist da ja nicht.
Ja gut, aber das ist ja das Ding. Und deswegen wird halt dann trotzdem, damit man halt was hat, wird ein Derby draus gemacht. Aber wenn halt nichts ist, dann ist halt nichts. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, muss dann nicht sein, dass man da künstlich dann irgendwas hochzieht, nur damit man halt auch ein Derby hat.
Ja, da komm ich, wenn wir die Aufzählung durch haben, nochmal zu. Das rheinische Derby, Köln gegen Gladbach.
Warte. Kiel-Lübeck sind 86 Kilometer. Das ist doch kein Derby, Mann.
Ja. Also das rheinische Derby Köln gegen Gladbach, 122 Spiele seit 1912, da möchte ich mal dazu sagen, erst 122 Spiele offensichtlich.
Ja.
Gut, und das zählte das Leipziger Derby, Lok gegen Chemie, 102 Spiele seit 1909.
So.
Ich bin so ein bisschen da, ja, ähnlich wie du dann rangegangen, hab gesagt, ich fasse das normalerweise auch so eng wie möglich. Sprich, statt bei Nürnberg gegen Fürth, weil das ja wirklich nur ein paar Kilometer auseinander sind. Das ist ja, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger so, da ist ein Ortsschild, Nürnberg hört auf und dann 3 Meter weiter fängt Fürth an oder so. Würde ich noch ein Auge zudrücken. Ich habe mir dann mal aber auch überlegt, wodurch ziehen denn, außer durch die regionale Nähe, wodurch ziehen denn Derbys so ein bisschen ihre Faszination her? Und da kommt eben dazu, dass Fußballfans meiner Ansicht nach offensichtlich eine Mannschaft brauchen, auf die schießen die sich ein. Und das ist in der Regel die, gegen die du häufig in deiner Nähe spielst.
Genau, aber das ist für mich dann Rivalität und nicht Derby. Wobei, vielleicht muss ich gleich schon Abbitte leisten, wenn man sich jetzt diesen historischen Kontext tatsächlich anguckt, dann ist es ja eben nicht so, dass es aus der gleichen Stadt kommen muss, sondern es ist halt immer am gleichen Ort gewesen, beziehungsweise eigentlich eher ein wiederkehrendes Ereignis und nicht an die jeweiligen Städte gebunden und wo die liegen.
Genau, und wenn man jetzt nochmal den Duden heranzieht, zwar nicht die Instanz dafür, aber der sagt beim Sport, dass es eben ein wichtiges Spiel zwischen zwei Vereinen aus der gleichen Region ist. Da könnte man das ja dann ein bisschen weiter fassen.
Naja, also
dann könnte man immer noch nicht sagen, dass Hamburg gegen Bayern das Nord-Süd-Derby ist. Aber
ja gut, fast der Region, in der Region Mitteleuropa.
Immerhin in Deutschland beides.
Ja, ne? Also ich meine, man darf natürlich da auch keine Wissenschaft draus machen und am Ende dann sagen, okay, Fürth-Nürnberg geht und das geht nicht, weil so und so viele Kilometer und da versuchen irgendwie eine Grenze zu ziehen. Wo man sagt, ja, ab 2 Kilometer ist es kein Derby mehr oder ähnlich. Also wenn man jetzt wirklich nochmal die Herleitung nimmt, den Ursprung des Wortes, dann würde das im Umkehrschluss ja aber eigentlich bedeuten, dass gerade auch Bayern gegen Bremen oder Dortmund gegen Stuttgart ein Derby sein könnte, wenn es regelmäßig stattfindet.
Das stimmt. Es ist halt die Frage, wie wichtig man diesen Punkt wichtiges Spiel nimmt. Also sprich, kann man als Fan oder aus Fansicht irgendwie ja mehrere Spiele haben, die sowohl relativ jährlich stattfindet, finden am gleichen Ort, die man auch als wichtig charakterisiert haben. Oder braucht man, sagen wir mal, ein Feindbild und das pflegt man dann?
Ich glaube, der
also wie charakterisiert man überhaupt so ein Derby?
Ich glaube, der Wichtigkeitsfaktor, also, den kannst du nicht zum Maßstab nehmen, weil jedes, also gerade wenn du im Ligabetrieb halt bist, gibt's halt in einer Saison ist das Spiel mal gefühlt, also es ist ja immer genau gleich wichtig, nämlich ein 34. Aber gefühlt ist natürlich das eine Spiel wichtiger als das andere, je nach Saisonverlauf der beiden Mannschaften. Also von daher kann man das, glaube ich, schlecht zum Anlass nehmen. Zumal du Pokalspiele nicht planen kannst.
Wie würdest du denn jetzt ein Derby mal, lass mal so ein bisschen außerhalb von unserer Comfort Zone gehen und sagen, wie würdest du denn...
Als Maul.
Wie würdest du denn ein Derby charakterisieren, wenn du jetzt mal diesen innerstädtlichen Aspekt außen vor lässt?
Schwierig, weil der für mich bisher immer den Hauptteil ausgemacht hat. Aber wenn ich den wegschiebe, also wenn ich beschreiben müsste, was ist ein Derby, dann würde ich zuerst sagen, das sind zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen aus der gleichen Stadt. Und das wäre es eigentlich. Und wenn dann jemand sagt, und was noch, was passiert bei diesen Spielen, dann würde ich sagen, naja, da geht's hoch her, da gibt's eine Feindschaft, eine Rivalität, da sind die Spieler extra motiviert, da sind die Fans vor allem extra motiviert, das ist ein Spiel, das Wochen vorher schon irgendwie seine Kreise zieht und das einfach für Fans oder für Bewohner der Städte eine große Bedeutung hat.
Aber nehmen wir damit, also mit wir meine ich uns beide, damit eigentlich nicht auch in Kauf, dass man, ja, dass es für viele, viele Vereine eigentlich gar kein Derby geben kann. Weil, machen wir mal ein Beispiel Hannover vielleicht fest, Hannover spielt Bundesliga, der nächstgrößere Verein, Arminia, spielt Oberliga, da wird es nicht viele Berührungspunkte geben. Irgendwie eine Fanfeindschaft aufzumachen, macht halt auch wenig Sinn, weil wenn eine große gewachsene Ultragruppe oder so gegen die, weiß jetzt nicht, was bei Arminia los ist, aber irgendwie 20 Hansels, die da rummachen, das macht ja keinen Sinn. Sprich, für die kann es ja eigentlich kein Derby geben.
Ja, genau. Da, ja, gebe ich dir recht. Also, dahinter steckt ja, also jeder, der uns jetzt zuhört, oder jede, die uns zuhört, und für deren Verein, also die für ihren jeweiligen Verein für sich ein Derby haben, von dem ich jetzt sagen würde, das ist kein Derby, die sollen sich bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen. Ich will und kann das ja auch niemandem wegnehmen oder ich will das auch niemandem madig machen. Ich sag ja nur, wie es für mich ist. Und ja, es gibt dann halt viele Städte, beziehungsweise die absolute Mehrheit der Fußballvereine oder erfolgreicheren Fußballvereine in Deutschland haben kein Derby. Ja. Ist es schlimm? Nö. Weil im Umkehrschluss würde es bedeuten, wenn wir jetzt künstlich übertrieben formuliert, für jeden Verein künstlich ein Derby aufmachen, wie wir es ja eigentlich auch schon versucht haben, oder die Medien auch schon versucht haben, die bösen Medien, dann hat also praktisch bald jeder ein Derby und dann ist es ja auch, dann nimmt es ja auch das Besondere. Also ich bin da auch natürlich, naja, verwöhnt ist das falsche Wort, aber für mich als Bayern-Fan ist es halt, das Derby ist halt gegen 60. Nicht gegen Augsburg, nicht gegen Nürnberg, sondern es gibt ein Derby und es ist gegen 60. Und es ist einfach immer was Besonderes, wenn dieses Spiel stattfindet. Egal, ob jetzt von den Amateuren oder von den Profis. Von den Profis war es halt schon lange nicht mehr der Fall. Ich glaube, jetzt 2007 war, glaube ich, das letzte. Das letzte Derby der Profimannschaften. Und ja, wie gesagt, das ist schon wieder 11 Jahre her. Davor war es, glaube ich, auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre sogar, dass es das gab. Und da war das einfach was Besonderes. Und ich glaube, dass daher auch dieser Zauber so ein bisschen kommt. Wie ist es bei dir mit Schalke?
Ja, also ich habe...
Weil das gibt's ja dann durchaus häufiger.
Genau, also jetzt mal anders angefangen. Ich habe das Anfänglich, bevor ich angefangen habe, mich ein bisschen intensiver jetzt auch mit der Thematik in der Vorbereitung zu beschäftigen, schon ähnlich gesehen wie du, aber nicht ganz so eng. Vermutlich auch nicht ganz so eng, ja, weil Dortmund Schalke halt für mich immer das Derby war. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass für mich zwei Aspekte eine Rolle spielen. Das ist einmal eine gewisse räumliche Nähe, kann jetzt aber nicht sagen, irgendwie unter 50 Kilometer oder so, aber schon irgendwie eine gewisse räumliche Nähe und ja, sagen wir mal, ein traditionelles Wachsen davon. Also jetzt zum Beispiel, obwohl ja durchaus sogar innerstädtlich RB gegen Lok Leipzig ist für mich einfach kein Derby. Ist innerstädtisch, klar, aber die Vereine haben, will jetzt nicht lügen, vielleicht einmal einen Berührungspunkt in der Oberliga gehabt oder so, wo die zwei Spiele
Das ist ja
gegeneinander
auch ein
hatten.
Spezialfall. Also den kann man, glaube ich, nicht als Maßstab nehmen durch die ganze RB-Geschichte.
Nee, kann ich, aber das wird ja künstlich stilisiert eben als Derby. Ist für mich halt einfach keins, genauso wie die Geschichte, diese ganze Niederrhein-, Oberrhein-Rhein-Geschichte da mit Köln, Gladbach, Düsseldorf, Leverkusen, da ist ja alles gegen jeden untereinander ein Derby.
Ja, klar, weil du mit der
Also
Straßenbahn zwei Stationen fährst und du bist in der nächsten Großstadt.
genau,
Numerisch gesehen.
für mich ist das, wenn ich das jetzt so für mich bewerte, seit Köln gegen Düsseldorf, aufgrund auch der Rivalität zwischen den Städten, würde ich das für mich jetzt als Derby klassifizieren. Aber jetzt Leverkusen da künstlich mit reinzunehmen oder so, sehe ich halt keinen Sinn drin. Genauso wie jetzt zu sagen, Augsburg gegen Stuttgart ist das Schwabenderby, das ist Quatsch. Für den VfB ist wahrscheinlich das allerbrisanteste Spiel mittlerweile das gegen Karlsruhe, weil halt die Berührungspunkte mit den Stuttgarter Kickers wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung, wie lange nicht mehr gegeben sind. Also wahrscheinlich ewig schon kein Pflichtspiel mehr gegeneinander gemacht. Ich habe jetzt sozusagen den Ausweg für Helden genommen und nehme über das Innerstädtische hinaus eben einen gewissen regionalen Bezug, der dann aber auch traditionell in den Begegnungen gewachsen ist.
Ja, also vielleicht ist ja auch, vielleicht nennt man es ja auch einfach falsch, weil der Begriff Derby ist natürlich auch schon ziemlich abgedudelt. Vielleicht muss man es einfach anders nennen. Im Endeffekt ist es doch auch, vielleicht muss man wirklich mit dieser Tradition so ein bisschen brechen. Vielleicht ist es einfach nicht mehr wichtig, ob es ein Derby ist, sondern wichtig, ob es ein Spiel mit Bedeutung ist, wirklich im Ursinn des Wortes, weil. Du hast gerade schon angesprochen, das wollte ich auch gerade sagen, mit dem VfB gegen Karlsruhe. Das ist kein Derby, das ist auch kein Baden-Württemberg-Derby, sondern das ist einfach eine gewachsene Rivalität. Und so ist jeder Verein oder so gut wie jeder Verein hat eben andere Vereine, mit denen sie eine bestimmte Geschichte haben. Sei es politisch, sei es geografisch, sei es noch irgendwas, irgendeine Rivalität.
Religiös.
Religiös, wie auch immer, irgendeine Rivalität, wie auch immer geartet, wie auch immer entstanden und vor allem aber über Jahre gewachsen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ob das dann nachher VfB gegen KSC ist, Bayern gegen 60, Dortmund gegen Schalke oder warum auch immer, wer auch immer, das ist doch eigentlich völlig egal. Es ist ein Spiel mit einer ganz besonderen Bedeutung, mit einer besonderen Geschichte vor allem. Und da ist es dann mir am Ende scheißegal, ob das jetzt im Ursinn Derby ist oder nicht. Vielleicht muss man den Begriff da einfach ein bisschen zur Seite kehren. Klammer auf, das wird natürlich nicht passieren. Klammer zu. Aber so für einen selber. Weil, klar, die Diskussion gibt's immer. Unter Bayern-Fans gibt's auch die Diskussion, ist Bayern gegen Nürnberg ein Derby? Es wird ja jetzt wieder akut nächste Saison. Die meisten würden sagen, kein Derby. Und die Hardcore-Fans würden auch sagen, wer sagt, dass das ein Derby ist, der ist kein echter Fan. Ja, mein Gott, für mich ist es ein Spiel mit einer besonderen Geschichte, weil es immer oder in so gut wie jedem Spiel irgendwas gab und weil es einfach ja eine Geschichte hat. Und da ist es halt Franken gegen Oberbayern. Die Franken, die ja auch darauf bestehen, dass sie Franken sind und die von den Oberbayern so ein bisschen belächelt werden. Das ist so was politisch, politgeografisches. Und am Ende ist es doch dann scheißegal, ob es ein Derby ist, sondern es ist ein Spiel mit einer Bedeutung. Ein Spiel, in dem Javier Pinola auf Bastian Schweinsteiger ungestraft ins Gesicht spucken kann. Ja. Sorry, das musste noch raus.
Ja, und gut, ich würde dann genau jetzt
Ich
da
hasse den
aufhören
so
wollen, weil
sehr.
weil ich finde, dass das jetzt mit Ausnahme der Spuckattacke ein schönes Schlusswort war. Ich glaube, genau so wie du das gerade beschrieben hast, sollten wir das in Zukunft handhaben. Die Medien werden es nicht so handhaben, aber vielleicht der ein oder andere Podcast-Hörer. Weil ich finde, genau so geht das in die Richtung, wie ich mir das jetzt auch immer zurechtgebogen habe, nachdem ich recherchiert habe.
Also gebt uns gern Rückmeldungen auf allen möglichen Kanälen, auf denen ihr uns erreichen könnt, oder besonders geeignet die Upspeak-App, die wir euch schon ans Herz gelegt haben, wo wir einen eigenen Kanal haben, wo ihr dann auch als Audionachricht vielleicht auch mal uns mitteilen könnt, was denn für euch ein Derby ist, weil wir zwei Hengos diskutieren sie, was ein Derby ist, aber ich glaube, da gibt's halt total verschiedene Meinungen. Mich würde es wirklich mal interessieren, wie ihr das seht, was für euch ein Derby ist, wo das anfängt, ob ihr den Begriff überhaupt noch benutzt. Ja, schreibt uns da gern oder wie gesagt, schickt uns eine Audionachricht, alles Mögliche. Wir verwenden es auch gern dann in der nächsten Ausgabe und machen da nochmal so ein kleines Roundup. Schwierig nicht. Eigentlich ist es ein Luxusproblem, aber gut, dass man mal drüber geredet hat.
Ja, aber schon schwierig. Also
ja, vor allem jetzt mit dieser historischen Herleitung ist es tatsächlich so, dass man sich ja fragt, wie, also ich mich jetzt selber frage, wie ich zu der Meinung kommen kann, dass es aus der gleichen Stadt sein muss.
Ja, wahrscheinlich, weil man sich das vorher nie so historisch hergeleitet hat, sondern immer, man ist so, so drauf getrimmt, ein Derby im Fußball, da haben wir es ja her. Ja, kommt, das ist das und das, aber für mich ist das halt wirklich nur, wenn hier jetzt Bayern gegen 60 spielt oder Lok gegen Chemie oder so. Für mich braucht das eine Stadt, weil man sich gar nicht so weitere Gedanken gemacht hat darüber.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, das spielt auch eine Rolle, diese, wie ich es vorhin genannt habe, gelernten Derbys.
Ja, es hängt halt, finde ich, ganz stark sich auch bei mir halt von der fußballerischen Sozialisation ab. Du als Bayern-Fan, klar, kannst dir ja auch in Anführungsstrichen den Luxus erlauben und sagen, naja gut, für mich ist das halt innerstädtisch, weil ich hab's ja. Ich habe ja theoretisch die Möglichkeit, innerstädtisch tatsächlich ein Derby zu haben.
Ja, wenn ja, klar.
Du jetzt halt Dortmunder oder Blauer oder Hannoveraner bist, ja, kannst du ja, habe ich halt nicht. Genau. Deswegen suche ich mir irgendwie den Rivale, der jetzt historisch gewachsen ist.
Genau, und das, es gibt halt, mein Derby. Es gibt ja auch, es ist ja absolut nachvollziehbar, dass es so eine Sehnsucht nach Derby gibt, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es nicht die Sehnsucht nach einem Derby, sondern die Sehnsucht nach einem Spiel, das was ganz Besonderes bedeutet.
Ja, gerade halt auch, dann sagen wir, für die Vereine, die jetzt nicht so regelmäßig international oder so unterwegs sind. Also ich habe das schon in Dortmund gemerkt, die Bedeutung vom Derby hat schon so ein bisschen abgenommen, jetzt in der Zeit, wo wir relativ regelmäßig Champions League gespielt haben.
Also würde ich gefühlt auch sagen.
Ich kann mich noch an Derbys erinnern, gerade sagen wir mal in der Dorfstrecke nach der Fastpleite, da waren das halt die beiden Spiele des Jahres. Das hat man stimmungstechnisch gemerkt, das hat man im Vorhinein gemerkt, das hat man im Nachhinein gemerkt. Da war das so. Mittlerweile hast du dann halt die beiden Derbys, klar, ist immer noch was Besonderes, aber dann kommt ja auch einmal Real Madrid und du fliegst einmal zu Real Madrid und das nimmt es halt so ein bisschen. Und halt gerade kleinere Vereine, die halt nicht so oft international unterwegs sind, die sehen sich natürlich nach einem Spiel, wo die sagen, oh, das ist halt jetzt unser Spiel des Jahres.
Genau, es ist einfach, ja, es ist die Sehnsucht nach einem bedeutungsvollen Moment, mit dem ich was verbinde. Und das ist ja auch völlig menschlich. Also ist ja ganz normal. Jeder Fan wünscht, oder du brauchst als Fan Spiele, die rausstechen. Ob davor oder danach, du brauchst es halt. Und weil dich das auch dann zu dem Fan macht, der du ja bist oder der du geworden bist oder der du noch wirst. Und ja, also ich, wie gesagt, ich, wer bin ich, dass ich jemandem das schlecht reden kann? Aber deshalb würde mich umso mehr interessieren, wie ihr das seht.
Das war das noch schönere Schlusswort. Dann sollten wir jetzt aufhören.
Ja, ich glaube auch. Ja, ich habe auch mir gerade so eine kleine Träne weggestrichen. Wir haben jetzt...
Rabbi Pinola.
Alter, dieses Arschloch. Sorry, dieses Arschloch. Was machen wir jetzt eigentlich noch, bis Fußball wieder anfängt, Jonas? So ein Tipp?
Ja, ich gehe, wie gesagt, zum Sportbazar Cup. Klar.
Ja, scheiße, das habe ich halt nicht.
Und dann geht ja Anfang August auch die Premier League schon los.
Ah, so früh.
Irgendwie das Wochenende müsste jetzt lügen. Entweder gleich das erste oder das zweite Augustwochenende. Also auf jeden Fall auch vor DFB-Pokal.
Ah, okay. Ja, muss ich mal gucken. Irgend so einen komischen Champions Cup gibt's ja jetzt. Ich weiß auch, hab's nicht ganz kapiert, was das soll.
Ach so, und außerdem, gerade aktuell läuft ja auch die Tour de France.
Ah ja, ist aber kein Fußball.
Nee, ist richtig.
Ja, ich habe Wimbledon
Aber
recht wenig geguckt. Tour de France dieses Jahr reizt mich null.
ich habe Wimbledon nur den Rest von, die Damen-Halbfinals, den zweiten Satz vom Damenfinale und einen Teil vom Männerfinale, vom WM-Finale geguckt.
Ja, die Kerbe habe ich im das Kerber-Finale habe ich geguckt, komplett. Und davor war ja das Halbfinale Djokovic-Nadal, habe ich noch ja, zwei Drittel gesehen. Das war's. Ja, ich muss. Es ist auch ganz gut momentan. Also irgendwie, vor der WM hatte ich nicht so richtig Bock, beziehungsweise habe ich nicht so gekickt, aber dann habe ich schon viel geguckt und war auch schön. Und ich hatte auch, war schon fast ein bisschen traurig, als dann der erste freie Tag kam. Aber jetzt ist, glaube ich, schon mal so ein, zwei Wochen schon ganz gut, dass mal nichts kommt.
Nee, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock auf die neue
Ich auch
Bundesliga-Saison.
tatsächlich schon. Aber ich bin noch momentan nicht in der Phase, dass ich mich groß damit beschäftige.
Ich habe heute nur gelesen, es gibt Beschwerden über das neue Bayern-Trikot.
Alter.
Klammer, ich weiß gar nicht, wie es aussieht.
So, wir machen
Aber
hier
es
jetzt
soll.
auch an der Stelle Schluss. Schönes Schlusswort, Jonas. Wirklich schönes
Es
Schlusswort.
soll wohl so aussehen,
Hat mir
als
sehr
ob
gut
es
gefallen. Ein toller Abschluss, Jonas. Hört auch gar nicht mehr
mit
zu,
neun
eigentlich.
Promille
Und
entworfen worden sein.
ja, es ist in der Trendfarbe Mint.
Gut, das ist was für meine Freundin, da muss ich ihr das gleich nahelegen.
Ich muss ehrlich sagen, es regt mich überhaupt nicht mehr auf. Es regt ich wünschte so ein bisschen, es würde mich aufregen. Es regt mich nicht mehr auf. Ich kann doch eh nichts ändern. Sollen sie doch in einem, sollen sie doch. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin froh, dass ich mir damals 2013 noch das Triple-Trikot geholt habe. Das war wunderschön. Das hat auch jetzt noch dann nachträglich ja dieses Stück Geschichte, das es mit sich trägt. Ja, es reicht dann auch.
Gut, dann
In diesem Sinne, schönen Abend noch.
gleichfalls, schönes Wochenende ja fast schon.
Richtig. Wann sehen wir uns wieder? Dauert noch.
Gute Frage, dauert noch, ja.
Ja. Jo, dann mach es jod.
Tschö.